Suffizienz jetzt im Gegensatz zu Effizienz und Konsistenz zielt darauf ab, den Endverbrauch von Konsumgütern oder auch von Dienstleistungen, und dazu kann man eben Energie auch zählen, zu reduzieren. Also das hieße nicht quasi effizienter Autofahren oder anders Autofahren, sondern weniger Autofahren. Sind, würde ich sagen, fast alle ziemlich stark gepolt auf Wachstum, auf so eine selbstverständliche Perspektive, dass mehr, besser, schneller, neuer, bequemer, dass das irgendwie alles quasi immer erstrebenswert ist. Und die Perspektive von Suffizienz stellt das erstmal so ein bisschen in Frage oder stellt zumindest in Frage, ob es das eigentlich alles immer braucht, um Lebensqualität zu steigern. Und insofern ist sozusagen Aufgabe von Politik, diesen gesellschaftlichen Kontext, den gesellschaftlichen Rahmen so zu gestalten, dass eben suffiziente Lebensstile erstmal ermöglicht werden, gefördert werden und im besten Fall eben so gefördert werden, dass die suffizienten Lebensstile die einfacheren, die bequemeren, die angenehmeren sind.
Das war Bendix Vogel und damit sage ich Hi und herzlich willkommen zu eurem Future Economies Podcast. Ich heiße Henny und freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
Hi, ich bin Sarah und freue mich auch auf unser Gespräch heute. Nachdem sich unsere letzte Folge schon um das Thema Suffizienz im Konsum gedreht hat, werfen wir mit dieser Folge einen Blick auf unseren Energiekonsum, da dieser enorm unser wirtschaftliches Handeln beeinflusst. Das sehen wir aktuell zum Beispiel an den steigenden Energiepreisen, die wir unter anderem an der Tankstelle beobachten können, aber auch an steigenden Verbraucherpreisen, da Unternehmen die Mehrkosten, die bei der Produktion ihrer Waren entstehen, weitergeben. Gleichzeitig haben ExpertInnen wie zum Beispiel Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, angemerkt, dass unser Strombedarf im Jahr 2030 bei 875 Terawattstunden liegen könnte. 560 Terawattstunden waren es zum Vergleich in 2020. Das baut nochmal neuen Druck auf den Ausbau der erneuerbaren Energien auf. Die Notwendigkeit, sich mit der Energienachfrage auseinanderzusetzen, ist also da. Wie wir aus Folge 9 wissen, bedeutet Suffizienz, den absoluten Ressourceneinsatz zu senken. Das lässt sich über unseren Konsum umsetzen, aber auch über unseren Energieverbrauch. Und was das genau bedeutet, darüber sprechen wir heute mit unserem Gast.
Bendix Vogel macht aktuell an der Universität Flensburg den Studiengang Transformationsstudien und ist Mitarbeiter in der Nachwuchsforschungsgruppe Die Rolle von Energiesuffizienz in Energiewende und Gesellschaft, kurz ENSU. Zuvor hat er Physik des Erdsystems studiert, aber dann während der Promotion festgestellt, dass er sich eigentlich mehr für gesellschaftliche Veränderungen interessiert. Cool, dass du heute dabei bist, Bendix.
Ja, moin moin, vielen Dank für die Einladung.
Wir fangen ja immer mit einer persönlichen Frage an. Daher kannst du uns erzählen, was dich damals genau dazu bewogen hat, statt zu promovieren, in die Transformationsforschung einzusteigen?
Genau, ich war auf dem Weg in eine naturwissenschaftliche Laufbahn, könnte man sagen, im Bereich der Klimaforschung und habe mich da so bis dahin auch eigentlich ganz gut aufgehoben gefühlt, weil ich irgendwie Klima sowohl ein spannendes Thema als auch ein sehr relevantes Thema fand. Hab dann aber irgendwie doch recht schnell gemerkt, dass ich sehr irritiert war davon, dass mich einerseits in einer wissenschaftlichen Community zu befinden, die sich sozusagen tagtäglich mit Klimawandel und den Prozessen und Dynamiken davon befasst, wissenschaftlich. Und andererseits festzustellen, dass auf gesellschaftlicher und politischer Ebene viel zu wenig passiert. Und das schon ziemlich lange eigentlich. Und zusätzlich hat mich irritiert, dass die wissenschaftliche Community sich so für mein Verständnis schwer nachvollziehbar ruhig dazu verhalten hat. Dazu muss man sagen, damals, als ich angefangen habe zu promovieren, gab es Scientists for Future noch nicht. Hätte es das schon gegeben, wer weiß, vielleicht hätte ich dann irgendwie andere Schlüsse gezogen. Aber damals habe ich mich dann dadurch recht fremd gefühlt und fehl am Platz in der naturwissenschaftlichen Klimaforschung und bin eben auch zu der Überzeugung gelangt, dass es für eine nachhaltige Transformation nicht an der Naturwissenschaft scheitert, sondern gesellschaftlich die entscheidenden Veränderungen, die warten nicht auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse, sondern da habe ich andere Gründe gesehen, struktureller Art, wie Gesellschaft funktioniert, wie Wirtschaft funktioniert. dadurch bin ich irgendwie erstmal da ausgestiegen, ohne genau zu wissen, was ich eigentlich stattdessen machen will, bis ich dann entschieden habe, recht spontan, mich nochmal akademisch weiterzubilden und thematisch nochmal von eher sozialwissenschaftlicher Seite dieser Problemstellung Nachhaltigkeit und Transformation zu nähern.
Ja, das ist voll spannend, weil ja die Suffizienzstrategien ja ganz klar für eine andere Art von gesellschaftlicher Verhaltensweise plädieren. Wir wollen ja heute über Energiesuffizienz reden, vielleicht für jemanden, der sich noch nicht wirklich mit Energiepolitik oder Suffizienzstrategien beschäftigt hat. Wie würdest du Energiesuffizienz als Konzept beschreiben? Was versteckt sich dahinter?
Ich würde vielleicht einmal ganz kurz ausholen und erstmal die drei Strategien unterscheiden, die man sozusagen im Nachhaltigkeitsdiskurs so definiert, nämlich Effizienz, Konsistenz und Suffizienz als die dritte Strategie. Effizienz ist natürlich vielen sowieso ein Begriff. Mit Blick auf Energie bedeutet Effizienz eben, eine möglichst hohe Ausbeute zu haben von dem, was man haben will, im Vergleich zu dem, was man reinsteckt, oder im Vergleich zu dem, was man an unerwünschtem Output hat. Also unerwünschter Output wäre sowas wie Treibhausgasemissionen. Also Beispiele dafür wären effizientere Motoren bei Autos. In diesem Bereich gibt es seit Jahrzehnten Fortschritte, aber trotzdem nehmen die Emissionen im Verkehr immer weiter zu, weil die Autos größer werden, sie werden mehr, stärker und so weiter. Konsistenz ist ein Begriff, womit man eher beschreibt, wie etwas produziert oder bereitgestellt wird. Also was ist die stoffliche Basis? Mit Blick auf Energie wäre Konsistenz also zu sagen, wir stellen von fossilen Energieträgern um auf regenerative Energien. Wiederum im Beispiel beim Verkehr hieße das eben die Umstellung von Verbrennern auf Elektromobilität. Und Suffizienz jetzt im Gegensatz zu Effizienz und Konsistenz zielt darauf ab, den Endverbrauch von Konsumgütern oder auch von Dienstleistungen, und dazu kann man eben Energie auch zählen, zu reduzieren. Also das hieße nicht quasi effizienter Autofahren oder anders Autofahren, sondern weniger Autofahren. In diesem Beispiel nochmal weitergesprochen. Und so kann man sozusagen Effizienz, Konsistenz und Suffizienz auch paraphrasieren mit den Worten besser. Also Effizienz ist irgendwie besser, wir holen mehr raus. Konsistenz ist irgendwie anders, wir stellen das Ganze anders her. Und Suffizienz kann man zumindest jetzt mal aus unserer globaler Norden-Perspektive gesprochen, kann man auch beschreiben mit weniger. Das heißt einfach, den Verbrauch zu reduzieren von einem hohen Niveau.
Okay, also eine Reduktion des Energiekonsums. Das klingt jetzt erstmal sehr weit weg von der Realität. Prognosen besagen einen starken Anstieg des Energiekonsums voraus, sei es durch neue technische Innovationen, die sehr viel Energie benötigen. Ich denke da an Streamingdienste oder Blockchain-Anwendungen, aber auch der Weggang von fossilen Energieträgern wird diesen Energiebedarf steigern. Umstieg auf E-Mobilität, um nur ein Beispiel zu nennen. Letztlich wird es also unser Strombedarf sein, der steigen wird. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist ein total berechtigter Punkt, wie du gesagt hast. Also einerseits ist es eben so, derzeit beträgt der Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix so irgendwas zwischen 40% und 50%. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht, aber die Energie, die wir so verbrauchen in Deutschland, ist eben nicht nur Strom, sondern eben auch noch andere Kraftstoffe sozusagen. Und wenn man das mit berücksichtigt, dann ist der Anteil der Erneuerbaren im Moment noch bei deutlich unter 20%. Das heißt, um den heutigen Energieverbrauch komplett auf Erneuerbare umzustellen, müssen wir eigentlich die Menge an erneuerbarer Energie verfünffachen oder mehr als verfünffachen. Das heißt, das ist schon für sich genommen eine enorme Herausforderung. Und wenn man jetzt aber davon ausgeht, und ich würde sagen, momentan ist es durchaus realistisch, davon auszugehen, dass der gesellschaftliche Energieverbrauch weiter ansteigt, dann kann man so sagen, dass das Ziel der Energiewende vor uns wegläuft. Also es wird dadurch immer schwerer, es zu erreichen, dass wir sozusagen die ganze Energie, die wir benötigen, auf nachhaltige Weise produzieren können. Und es ist ja auch nicht nur eine Frage, wann gelingt es, Klimaneutralität zu erreichen, sondern wie viel Emissionen fallen auf dem Weg bis dahin noch an. Also entweder wir machen erstmal so einigermaßen weiter wie bisher, um dann in 10 oder 15 Jahren steil die Emissionen zu senken. Dabei würden noch ganz schön viele Emissionen freigesetzt werden. Viel besser wäre es eigentlich, wenn wir direkt anfangen würden, die Emissionen drastisch zu reduzieren und hätten dann im Verlauf bis zur Klimaneutralität, sagen wir mal im Jahr vielleicht 2045 oder 2040, viel weniger Emissionen verursacht. Das kann eigentlich nur in einem Umfang gelingen, der nötig wäre und sinnvoll wäre, wenn wir auch über Suffizienz nachdenken und nicht nur über massiven Ausbau von Erneuerbaren reden, um immer mehr Energie produzieren zu können.
Heißt es dann am Ende, wenn wir es schaffen würden, Energiesuffizienz zu implementieren, dass wir dann auch nicht mehr so stark auf den Ausbau erneuerbarer Energien angewiesen wären?
Also, wie gesagt, schon beim heutigen Energieverbrauch müssten wir noch massiv Erneuerbare dazu ausbauen. Darum kommen wir kaum herum. Aber natürlich ist es trotzdem die Frage, gibt es eigentlich gar kein statisches Ziellevel, sondern steigt das auch immer weiter an? Das läuft dann irgendwann auf die Frage hinaus, wie viel der Energie, die wir in Deutschland verbrauchen, können wir eigentlich in Deutschland produzieren? Und wie viel unseres Verbrauchs müssen wir importieren? Und importieren heißt eben, irgendwo anders muss die Fläche der Natur entnommen werden, um unseren Energiebedarf zu decken. Und das kann ja auch durchaus problematisch sein. Also zumal, wenn man so im Kopf behält, dass in Deutschland ja auch große Konflikte um Flächen gibt, die für erneuerbare Energien bereitgestellt werden sollen. Einerseits Konflikte zwischen Klimaschutz und Naturschutz, andererseits Konflikte zwischen Klimaschutz und den Menschen, die keine Lust auf Windräder in ihrer Nähe haben. Und was diesen Konflikt zwischen Klimaschutz und Naturschutz betrifft, das finde ich ganz interessant, deutet sich ja jetzt in der Ampelkoalition schon an, sogar aus Richtung der Grünen ausgesprochen, dass Kompromisse nötig sein werden, beziehungsweise dass man den Naturschutz ein Stück weit dem Klimaschutz opfern müsse oder unterordnen müsse. Und das ist eben ein Fall, wo Suffizienz auf jeden Fall Abhilfe verschaffen kann. Denn es gibt keine erneuerbaren Energien, es gibt auch keine anderen Produkte oder Güter, die es zum ökologischen Nulltarif gibt. Alles, was wir produzieren, hat irgendwie Umweltauswirkungen. Und das gilt natürlich insbesondere auch für erneuerbare Energien. Und insofern heißt Energiebedarf insgesamt senken natürlich auch, dass wir zumindest kleinere Kompromisse oder Abstriche beim Naturschutz machen müssen.
Ja, also um das so ein bisschen zusammenzufassen, im Prinzip ist die These dann letztendlich, um quasi irgendeine Chance zu haben, den Klimawandel einzugrenzen auf 1,5 Grad, kommen wir um so diese Suffizienzstrategien und grundsätzlich die Reduktion unseres Energiekonsums gar nicht drum herum. Also das ist letztendlich das, worauf es hinausläuft.
Da werden sicher nicht alle zustimmen, aber meine Überzeugung ist, dass das so ist, ja.
Okay. Ich glaube, wir kommen tatsächlich da auch später nochmal drauf zurück. Wir würden uns jetzt als nächstes nochmal genauer deiner Forschungsarbeit zuwenden, denn die besteht ja darin, unter anderem verschiedene Modellszenarien zu entwickeln, die eben diese unterschiedlichen Wege aufzeigen, die wir als Gesellschaft in Zukunft einschlagen können. Und dann gibt es eben manche Szenarien mit ausgeprägtem Suffizienzverhalten und manche, die das kaum enthalten. Und dann am Ende, wenn man die miteinander vergleicht, kann man ungefähr ausmachen, welchen Effekt die Suffizienz am Ende ausmachen könnte. Wenn wir jetzt einen Blick auf diese theoretische Modellierung werfen, nur mal so fürs Verständnis, also wie baut man Suffizienz in Zukunftsszenarien ein? Welche Faktoren drücken das aus und welche Annahmen stecken dahinter?
Genau, dazu muss man erstmal gucken, auf welche Art von Zukunftsszenarien blicken wir. Sehr bekannt sind ja die Szenarien vom IPCC. Da werden ja gewissermaßen globale Emissionsszenarien angenommen, verschiedene, und zwar zum Teil optimistische Szenarien, zum Teil Business as usual oder Worst-Case-Szenarien. Und darin wird aber nicht genauer konkretisiert, wie es eigentlich zum Beispiel zu einem vergleichsweise optimistischen Szenario kommt. Das heißt, darin wird nur angenommen, die globalen CO2-Emissionen nehmen in dieser und jener Zeit so und so stark ab und die insgesamt noch global ausgestoßenen CO2-Emissionen beschränken sich auf ein bestimmtes Budget. Damit befassen wir uns stärker im Forschungsprojekt, zum Beispiel Energiesystemmodelle, die sich genauer damit befassen, wie kommt es eigentlich zu gewissen Emissionsszenarien, beziehungsweise, oder wenn wir gewisse Annahmen treffen, was für Emissionsszenarien kommen dabei raus. Und da kann man sagen, dass Suffizienz auf vielfältige Weise in die Modellannahmen einfließen kann, in den verschiedenen Sektoren. Also das kann zum Beispiel sein, Im Verkehr kann man Annahmen machen zur Anzahl von Autos, zur Zahl der Personenkilometer pro Kopf oder man kann die Einführung von Tempolimits oder geringeren Tempolimits annehmen. Man kann im Bereich Wohnen und Bauen zum Beispiel Annahmen treffen zur Entwicklung der Pro-Kopf-Wohnfläche. Das hat dann natürlich wiederum Auswirkungen darauf, wie viel eigentlich neu gebaut werden muss. Man kann Annahmen treffen im Bereich Ernährung über den Konsum tierischer Lebensmittel oder auch ganz allgemein Annahmen zum Konsumniveau. Diese Annahmen haben dann natürlich schon bedeutende Auswirkungen eben auf die Emissionspfade. Man muss aber sagen, dass in der Modell- oder Szenarienlandschaft in diesem Bereich, zumindest in Deutschland, aber eigentlich auch in den meisten Ländern Europas, Suffizienz bisher eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Also die meisten Szenarien nehmen entweder einen relativ gleichbleibenden Energieverbrauch an oder auch einen steigenden Energieverbrauch. Und nur relativ wenige Szenarien untersuchen auch, zumindest unter anderem, eine sinkende Energienachfrage. Und bei denen, die das tun, ist es auch wiederum unterschiedlich, ob das in irgendeiner Weise spezifiziert wird, wo das herkommt, also wie das zustande kommt, oder ob das sozusagen magisch angenommen wird. Das kommt dann eben auch darauf an, wie konkret die Annahmen ins Modell einfließen oder wie das Modell auch funktioniert. Wenn ich irgendwie sinkende Individualmobilität annehme, dann ist das natürlich irgendwie eine Suffizienzannahme. Wenn ich insgesamt einfach annehme, dass der Verkehrssektor weniger Energie verbraucht, dann ist das sozusagen eine Annahme, wo ich vielleicht damit davonkomme, dass ich nicht spezifizieren muss, wie das eigentlich zustande kommt. Das kann dann irgendwie auch durch technologische Verbesserungen passieren. Häufig wird das eben nicht so genau ausgeführt. Und deswegen befassen wir uns im Forschungsprojekt ENSU eben auch damit, wie man sozusagen den Suffizienzgehalt von Modellszenarien geeignet messen und vergleichen kann, um eben auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass das Suffizienz in der wissenschaftlichen Community vermehrt mitgedacht und eben hinsichtlich ihre Einsparpotenziale untersucht wird und um es sozusagen auch aus der wissenschaftlichen Community mehr in Richtung Politikberatung und Politik auch einzubringen.
Vor der nächsten Frage vielleicht nochmal ganz kurz die Nachfrage. Ein Szenario ist ja im Grunde einfach eine Vorstellung davon, wie die Zukunft aussehen könnte, oder? Also hast du irgendwie was Prägnantes, wie man dieses Szenario irgendwie nochmal plastischer machen kann?
Ein Szenario, könnte man sagen, ist eine mögliche Ausprägung der Zukunft, ohne irgendwie zu beanspruchen. Also es ist eben keine Prognose. Ne? Man sagt nicht, so wird die Zukunft. Es ist unter gewissen Annahmen, kann man sich die Zukunft so vorstellen. Und natürlich sollte man möglichst darauf achten, wenn man solche Szenarien untersucht, dass das, was man untersucht, in sich auch irgendwie konsistent ist. Also wenn man meinetwegen einerseits annimmt, dass Deutschland 8-mal so viel erneuerbare Energie produziert wie heute und andererseits annimmt, dass 7-mal so viel Flächen unter Naturschutz gestellt werden, dann ist das irgendwie schwer miteinander vereinbar. Das heißt, man muss sich da schon irgendwie einige Gedanken machen darüber, welche Teilentwicklungen in Richtung zukünftiger Szenarien eigentlich miteinander konsistent sind. Das ist auch ein größerer Forschungsprozess oder ein größeres Projekt in unserem Forschungsprojekt, wo wir mit einem relativ aufwendigen und interdisziplinären Verfahren versuchen, eben so konsistente Zukunftsszenarien zunächst mal auf einer beschreibenden Ebene zu erstellen, bevor wir dann in einem späteren Schritt versuchen wollen, das in Modellszenarien zu überführen.
Du hast ja jetzt schon auch unterschiedliche Sektoren angesprochen, also als Beispiel jetzt den Verkehrssektor, aber auch den Bausektor. Wir haben uns jetzt als Beispiel nochmal den Wärmesektor rausgegriffen und wollten nochmal konkret wissen, wie wird Suffizienz hier in diesem Sektor abgebildet? Also wie kann man sich das ganz genau vorstellen?
Also zunächst vielleicht ein kleiner Disclaimer. Der Wärmesektor ist jetzt nicht mein Oberspezialgebiet, aber ich werde mal trotzdem versuchen, das ein bisschen zu umreißen. Also eine naheliegende Antwort wäre vielleicht mit Blick auf Wärmeverbrauch oder Energieverbrauch im Wärmesektor, mal in die Haushalte zu gucken, auf Haushaltsebene zu gehen und zu fragen, wie warm muss eigentlich die Raumtemperatur sein in der Heizsaison? Auf welche Temperatur müssen Räume geheizt werden? Oder wie warm soll das Wasser sein, mit dem wir uns die Hände waschen, den Abwasch machen, uns duschen, keine Ahnung, wie oft und wie viel und mit wie viel Wasser duschen wir und so. All solche Fragen. Aber das ist natürlich sehr stark auf einer individuellen Ebene angesiedelt und lässt sich nicht besonders gut durch politische Maßnahmen irgendwie adressieren. Und das ist eben sozusagen, entspricht vielleicht eher so einem Verständnis von Suffizienz als so eine Haltung von persönlichem Verzicht, die von uns im Projekt ein bisschen zum Teil jedenfalls als problematisch betrachtet wird. Auf einer eher strukturellen Ebene könnte man zum Beispiel sich angucken, wie entwickelt sich denn eigentlich der Wohnraum pro Kopf? Der hat sich innerhalb von, ich meine, 50 Jahren ungefähr verdreifacht in Deutschland. Ne, der durchschnittliche Wohnraum liegt heute bei irgendwas zwischen 42 und 45 Quadratmeter pro Person. Und was heißt das denn? Das heißt, heute muss pro Person eben auch dreimal so viel Raumfläche, aber auch ungefähr dreimal so viel Raumvolumen eben geheizt werden. Das heißt, wenn diese Entwicklung so weitergeht, bedeutet das, dass eben auch immer mehr Raumvolumen pro Person beheizt werden muss. Und das wäre eben ein Trend, den man aus einer Suffizienzperspektive versuchen sollte, politisch zu adressieren, dass dieser Trend umgekehrt wird. Und es gibt eben verschiedenste Gründe dafür, warum der Wohnraum pro Kopf immer weiter zunimmt. Aber zum Teil liegt es auch daran, dass ältere Menschen in den Immobilien sozusagen gewissermaßen festhängen, wo sie mal mit ihren Kindern gewohnt haben, die längst ausgezogen sind, aber aus verschiedenen Gründen können die älteren Menschen oder wollen sie nicht mehr ausziehen. Zum Teil, weil umziehen in eine kleinere Wohnung heißen würde, mehr Miete zu bezahlen. Und so, es gibt eben diverse Gründe dafür und viele davon könnte man politisch adressieren und könnte dadurch eben auch quasi den Wärmebedarf im Bereich Wohnen verringern und hätte zusätzlich den positiven Nebeneffekt, dass man etwas Druck aus dem immens belasteten Immobilienmarkt nehmen könnte und gleichzeitig sozusagen den Bedarf an Neubau verringern würde. Das ist eben so ein Aspekt von Suffizienz, den wir ganz wichtig finden, dass häufig sozusagen verschiedene positive Effekte mit Suffizienzgedanken oder Maßnahmen einhergehen. Eine etwas andere Denkrichtung im Bereich Wärme ist sozusagen eher so in Richtung Industrie gedacht. Da gibt es ja auch in manchen Industriezweigen hohe Bedarfe an Prozesswärme. Und wenn man sich jetzt mal die Papierindustrie anschaut, die ist eine relativ energieintensive Industrie, was vielleicht vielen gar nicht so klar ist. Und genau, da kann Suffizienz natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle spielen, eben diesen industriellen Energiebedarf zu senken. Wenn wir einerseits die Recyclingquote deutlich erhöhen, das wäre dann mehr ein Beispiel für Konsistenz wiederum, aber andererseits eben auch den Verbrauch von Papier, und das Papier heißt nicht nur Schreibpapier, sondern eben auch Verpackungspapiere, und der Verbrauch hat, wie man sich vorstellen kann, in den letzten Jahren enorm zugenommen durch so Internethandel und dergleichen, und wenn man den Verbrauch wiederum reduzieren würde, würde das eben auch den industriellen Wärme- und Energiebedarf reduzieren.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem Modellierungsthemenblock und auch mit Bitte um kurze Antwort, damit wir noch genug Zeit haben für die politischen Rahmenbedingungen. Also kann man das schon quantifizieren, welchen Unterschied bestimmtes energiesuffizientes Verhalten machen würde, um die 1,5 Grad Vorgabe einzuhalten?
Ja, also ob oder wie gut man das quantifizieren kann, erscheint mir eine Frage, die nicht so einfach ist. Ich habe aber vorhin nochmal kurz darüber nachgedacht und überlegt, wie ich das beantworten könnte. Es gibt eine Studie vom Umweltbundesamt von 2019, die heißt Wege zur Klimaneutralität Deutschlands oder so ähnlich, in der eben verschiedene Szenarien durchgerechnet werden. Und in dieser Studie gibt es einen sozusagen relativ suffizientes Szenario, was auch in allen anderen Bereichen sehr ambitioniert ist. Das nennt sich Green Supreme. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einem, sagen wir mal, sehr zögerlichen Szenario mit dem Namen Green Late, dann sozusagen sind die Gesamtemissionen auf dem Weg zur Klimaneutralität zwischen diesen beiden Szenarien unterscheiden sich um 40% ungefähr. Also das war so vorhin meine kleine Überschlagsrechnung. Genau, also insgesamt würde ich sagen, realistisch gesehen kann Deutschland wirklich nur, also Deutschland sowie andere Industrieländer, nur einen 1,5 Grad kompatiblen Pfad einschlagen, wenn da ein Umdenken stattfindet in Richtung von suffizienzorientierten Pfaden.
Okay, das heißt, also wenn man es jetzt nochmal irgendwie ein bisschen zusammenfasst, diese Modellierung von suffizienten Energiestrategien dienen vielleicht vor allem dazu, sich politisches Gehör zu verschaffen und Felder zu identifizieren, wo man diese Strategien stärker anwenden kann. Daher dann vielleicht auch direkt die Frage, wie würdest du dir erklären, dass Energiesuffizienz bisher noch keinen Eingang in die deutsche Klima- und Energiepolitik gefunden hat?
Ja, das ist natürlich eine total wichtige Frage, gerade wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass Suffizienz absolut notwendig wäre. Ich würde sagen, man kommt nicht dran vorbei, das Stichwort Wachstum anzusprechen. Suffizienz ist, kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, wenn man politisch darauf abzielt, dass von Energie oder Ressourcen oder Produkten weniger verbraucht wird, dann ist das sozusagen ein politisches Handeln, was nicht unbedingt Wirtschaftswachstum ankurbelt. Und in je größerem Maßstab und Umfang man das tut, desto problematischer sozusagen. Und genau, insofern glaube ich, dass diese ja im politischen Spektrum zumindest sozusagen auf einer sicht- und hörbaren Ebene noch kaum hinterfragte Wachstumsfixierung der Politik und der Wirtschaft da ein ziemlich wichtiger Grund sind, warum eben Suffizienz ein derartiges Schattendasein führt. Und andererseits würde ich sagen, es gibt nicht nur eine politische und ökonomische Fixierung auf Wachstum, sondern sozusagen auch eine kulturelle. Also wir sind, würde ich sagen, fast alle ziemlich stark gepolt auf Wachstum, auf so eine selbstverständliche Perspektive, dass mehr, besser, schneller, neuer, bequemer, dass das irgendwie alles quasi immer erstrebenswert ist. Und die Perspektive von Suffizienz stellt das erstmal so ein bisschen in Frage oder stellt zumindest in Frage, ob es das eigentlich alles immer braucht, um Lebensqualität, also Wohlbefinden letztlich zu steigern. Genau, und da kann man, glaube ich, schon irgendwie einerseits mit dem Finger auf Politik und Wirtschaft zeigen und muss eben auch erkennen, dass es wirklich strukturelle Wachstumsabhängigkeiten gibt, die man irgendwie gesellschaftlich adressieren sollte und loswerden sollte. Aber andererseits ist es, glaube ich, auch wichtig, diese kulturelle Ebene zu sehen. Und das zeigt eben auch so ein bisschen, dass die Veränderung aus beiden Richtungen kommen muss. Also einerseits muss es vielleicht sozusagen eher über die Schiene oder Ebene der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft in die Politik Einzug erhalten. Und andererseits ist es auch schon eine Frage, die auch auf individueller Ebene stattfinden kann, dass man eben sich übt, auch immer mal wieder zu hinterfragen, worauf sind wir eigentlich gepolt? Was sind eigentlich so unsere ganz selbstverständlichen Annahmen? Da fällt mir gerade so ein Beispiel ein, dass ich im öffentlich-rechtlichen Radio kam irgendein kleiner Beitrag zur Auswirkung von Corona auf das Konsumklima. Und es wurde quasi gesagt, das Konsumklima hat sich abgeschwächt und das wurde als negative Auswirkung bezeichnet. Und sozusagen völlig unhinterfragt und eindeutig. Und das sind so Details, aber das passiert wahrscheinlich jeden Tag 100 Mal, dass immer wieder diese Polung in uns reproduziert und wiederholt wird. Und das ab und zu mal zu hinterfragen, Moment mal, warum ist das eigentlich, ist das negativ oder hat das vielleicht auch was Positives? Das ist, glaube ich, eine Übung, die man auch ganz individuell immer mal wieder durchführen kann.
Jetzt mal angenommen, die Politik würde sich energiesuffizienteren Verhaltensweisen tatsächlich mehr zuwenden. Wie sähe das denn genau aus? Also was für Maßnahmen könntest du als Beispiel nennen, die Politik da in die Wege leiten könnte? Und vielleicht auch, was das für den Einzelnen, für die Einzelne bedeuten würde?
Also die Zahl der Maßnahmen, die die Politik ergreifen könnte, wenn sie denn wollte, ist, glaube ich, ziemlich groß. In der Gruppe wird gerade an einer Veröffentlichung gearbeitet, wo sozusagen solche Maßnahmen zusammengestellt werden. Und diese Datenbank umfasst, glaube ich, so knapp 300 Vorschläge. Die würde ich jetzt gar nicht erst versuchen, runterzurattern. Was ich eben nochmal total wichtig finde dabei, ist, sich klarzumachen, ich kann als Individuum natürlich versuchen, einen suffizienten Lebensstil zu verfolgen, aber ich bin immer eingebettet in gesellschaftliche Strukturen, also in einerseits rechtliche Strukturen, in Denkstrukturen, aber auch in Infrastrukturen. Ich bin darauf immer irgendwie angewiesen, wenn ich nicht gerade allein in den Wald irgendwie ziehen will und mich nur noch von Pilzen und Moos ernähren will. Und das heißt, ich kann mich irgendwie sozusagen auch immer nur relativ zu meinem gesellschaftlichen Kontext suffizient verhalten. Und insofern ist sozusagen Aufgabe von Politik, diesen gesellschaftlichen Kontext, den gesellschaftlichen Rahmen so zu gestalten, dass eben suffiziente Lebensstile erstmal ermöglicht werden, gefördert werden und im besten Fall eben so gefördert werden, dass die suffizienten Lebensstile die einfacheren, die bequemeren, die angenehmeren sind. Ne? Dafür ist zum Beispiel die Stadt Kopenhagen eigentlich ein ganz gutes Beispiel, zumindest im Bereich Verkehr. Kopenhagen ist ja bekannt dafür, dass es so eine super Fahrradstadt ist und mit einem vergleichsweise geringen Anteil an Autoverkehr. Und wenn man die Leute da befragt, warum sie denn Fahrrad fahren, dann ist die Angabe aus ökologischen Gründen auf dem vorletzten Platz. Davor kommen lauter Gründe, weil es bequemer ist, weil es schneller ist, weil es gesünder ist, weil es Spaß macht, wie auch immer. Ne? Also, und das wäre eigentlich Aufgabe von Politik, den Rahmen so zu gestalten, dass das suffiziente Verhalten gleichzeitig einhergeht mit mehr Lebensqualität.
Okay, ja. Dann wollen wir jetzt mit der letzten Frage den Blick noch mal ein bisschen weiten. Und zwar kam es Anfang letzten Jahres ja fast zu einem Blackout in ganz Europa. Also wir sind ganz knapp an so einem riesen Stromausfall vorbeigeschraubt. Inwiefern werden denn dann auch Fragen der Energiesicherheit bei der Energiesuffizienz berücksichtigt? Also birgt sie vielleicht sogar Synergieeffekte, weil unsere Energiesicherheit dadurch weniger gefährdet ist? Spielt das eine Rolle in den Überlegungen?
Ja, ich würde das auf jeden Fall auch wieder als einen positiven Aspekt von Suffizienz bezeichnen und das insofern bejahen. Wenn unser gesellschaftlicher Energieverbrauch in 20 Jahren oder in 30 Jahren, sagen wir mal, ähnlich hoch ist wie heute oder niedriger, ist es natürlich leichter, da eine Energiesicherheit herzustellen, eine Versorgungssicherheit, als wenn der Energieverbrauch doppelt oder dreimal so hoch ist. Ne? Zumal, wenn wir davon ausgehen, dass der Energieverbrauch nahezu vollständig mit erneuerbaren Energien gedeckt werden soll, also zu einem großen Teil mit Sonnen- und Windenergie, dann gibt es da einfach natürliche Schwankungen in der Verfügbarkeit. Und genau, je geringer das sozusagen das Verbrauchsniveau, das sichergestellt werden soll, desto geringer sind eben auch die Anforderungen an Speicherlösungen, an kurzzeitige Puffer, sozusagen kurzzeitig regelbare Backup-Lösungen. Genau. Insofern würde ich das in dieser Hinsicht schon mal direkt bejahen. Aber ich glaube, man könnte sozusagen aus einer Suffizienzperspektive sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen. Bisher ist der Blick auf Energiesicherheit im Prinzip, unser Bedarf wird XY sein. Deshalb muss zu jedem Zeitpunkt XY gewährleistet sein. Das würde irgendwie Energiesicherheit heißen. Man könnte aber ja auch sagen, unsere Energieproduktion wird in Zukunft natürlichen Schwankungen unterliegen. Und der Energiesicherheit wäre es zuträglich, wenn wir in einem gewissen Rahmen auch unseren Energieverbrauch diesen Schwankungen anpassen könnten. Und das sollte meiner Meinung nach jetzt nicht so sehr heißen, dass Haushalte, wenn eine überregionale Dunkelflaute mal ist, dass Haushalte dann irgendwie das Licht ausmachen müssen und die Heizung ausmachen. Aber Industrieprozesse könnte man eventuell schon so gestalten, dass man die Produktion und dementsprechend dann eben auch den Verbrauch mal für eine Woche oder für zwei Wochen auch drosselt, wenn eben über längere Zeit mal weniger Strom oder Energie verfügbar ist. Und das wäre sozusagen noch ein etwas weiter gedachter Aspekt von Suffizienz, eben zu sagen, im Sinne der Gewährleistung dessen, was Priorität hat, müssen eben die Bereiche, die flexibel gefahren werden können, auch ein Stück weit sich dem anpassen.
Okay, das sind nochmal recht spannende Ideen, die du da in den Raum wirfst. Wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Gesprächs. Daher möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, Bendix, dass du die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen.
Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Das war's für heute. Was nehmen wir mit? Bei Energiesuffizienz geht es darum, politische Rahmenbedingungen zu beeinflussen und mehr an Suffizienz auszurichten. Denn nur dadurch lässt sich insgesamt etwas bewegen. Festmachen lässt sich das beispielsweise an einer attraktiveren Fahrradinfrastruktur wie in Kopenhagen, die zu einer Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Menschen führt. Es geht also darum, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass individuelle Verhaltensänderungen vereinfacht werden. Und individuelle Veränderungen spielen zwar eine Rolle, können den Prozess aber nicht alleine steuern. Letztlich lässt sich für uns aber festhalten, trotz vieler spannender Impulse und Gedanken stellt sich die Frage, inwieweit sich der Suffizienzgedanke im Energiesektor mit der Realität vereinbaren lässt. Immer mehr und auch neuere Technologien verlangen immer mehr Energie. Aber vielleicht ist es tatsächlich der einzige Weg, eine nachhaltige und gesicherte Energieversorgung in Zukunft sicherzustellen.
Damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende unserer ersten Staffel. Es gibt zwar noch einige Themen, die wir spannend fänden, aber für uns ist das jetzt erstmal ein guter Rundumschlag. Und die zweite Staffel befindet sich schon in Arbeit und in Planung. Um kurz anzuteasern, worum es geht, Finanzen und Nachhaltigkeit, dieses Zusammenspiel, das werden wir uns in der nächsten Staffel anschauen mit gewachsenem Team, aber hoffentlich mit der gleichen Motivation. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen, unsere letzte Folge von der ersten Staffel. Anregung, Kritik, Zuspruch oder einfach ein kurzes Hallo. Darüber freuen wir uns immer. Sendet uns einfach eine Mail an hallo@future-economies.de. Damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.